Ja, der echte Weihnachtsstern. Die Bibelstelle wird in der Botschaft preisgegeben. Ich will sie noch nicht preisgeben, weil wir am Anfang, so wie bei dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ein Rätsel haben. Drei Männer, ein Stern und ein König. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, ist es aber nicht. Okay. Ein Engel, eine Eselin und Reisende aus dem Norden. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ist es aber auch nicht. Ein Tier spricht, Flüche werden geredet und ein Engel zuckt ein Schwert. 1. Mose Kapitel 3 ist es aber auch nicht. Was könnte es sein? Ich möchte ein bisschen aus der Geschichte der Bibel herausholen. Anstatt das nach und nach aufzudecken, habe ich hier einen Überblick. Übrigens, die Daten sind ohne Gewähr. Sie sind ungefähr, auf Schwäbisch, ungefähr. Aber die Schöpfung, wenn wir nachrechnen, ist nach der Bibel etwa ein paar Jahre vor 4000 vor Christus. Dann gibt es den Sündenfall, die Sintflut, was ist das, 2500 vor Christus. Dann gab es danach den Turmbau zu Babel. Und irgendwann mal fängt Gott dann an, nicht mit den Nationen so sehr, sondern er fokussiert sich auf eine Nation, auf eine Person, Abraham. Und dann haben wir die lange Geschichte von Josef in 1. Mose. Josef wird von Gott nach Ägypten transportiert, könnte man sagen. Und hunderte Jahre später geht Israel aus Ägypten hervor, unter der Leitung von Mose. Dann gibt es aber die Wüstenwanderung, die dauert 40 Jahre an. Und jetzt sind wir in der Geschichte heute am Ende oder gleich nach der Wüstenwanderung, aber noch vor der Eroberung des Landes Kanaan. Wisst ihr, wo ich bin? Okay. Ich zeige euch gleich auf einer Landkarte. Also hier sind wir. 1406 vor Christus, sagen wir grob 1400 Jahre vor Christus. Ihr seht, das Volk war unten links in Ägypten. Also manche haben keine Vorstellung von der Geografie. Und deshalb will ich helfen. Man muss irgendwo anfangen. Ägypten am Mittelmeer und die Leute werden dorthin gehen, wo es den anderen Kreis gibt, den Oval. Ihr seht, das deckt sich nicht mit Jerusalem überein. Das ist östlich von Jerusalem. Also es dauerte, wie gesagt, 40 Jahre, aber jetzt sind sie jenseits des Jordan. Sie zogen nicht durch das gelobte Land, sondern sie kamen da auf der rechten, auf der östlichen Seite an, östlich vom Mittelmeer. Und hier sind sie. Nun, Moab hat eine obere Grenze, eine nördliche Grenze, und die heißt der Fluss Arnon. Aber der Einflussbereich von Moab dehnte sich manchmal aus, und zu dieser Geschichte, die wir sehen werden, in 4. Mose 22 bis 24, hat Moab auch die Herrschaft über diesen Bereich, bis zumindest gegenüber von Jericho. Jericho liegt auf der westlichen Seite im Jordantal. Und auf der östlichen Seite gibt es dann Abel Sittim oder einfach Sittim. Und das werden wir gleich sehen. Nun, Moab und Midian waren zu dieser Zeit Verbündete. Sie schickten ihre Ältesten gemeinsam dorthin, wie wir gleich sehen werden, zu einem Propheten, der Jahwe seinen Gott nannte. Aber er war, obwohl das, was er sagte, zumindest an dieser Stelle, Hand und Fuß hatte, richtig war. In dem Sinne wollen wir nicht sagen, dass seine Prophetien falsche Prophetien waren. Aber er selbst war käuflich. Und er wird in dem Neuen Testament mehrfach gebraucht als schlechtes Beispiel. Ich glaube, an drei Stellen sehen wir in 2. Petrus, in Judas und in der Offenbarung, Kapitel 2, sehen wir auf jeden Fall seine Lehre, seinen Weg, seinen Irrtum. Nicht alle Fakten über Menschen in der Antike sind allein aus der Schrift, aus der Bibel zu begründen. Die Archäologie hat einiges an den Tag gelegt. Und dies ist ein Beispiel. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern in der Nähe von, in Amman, Jordanien, gibt es seit 2005, glaube ich, ein Museum der Antike. Und in diesem Museum ist unter anderem dies zu sehen. Dies ist Gips, G-I-B-S, also Gips doch. Hier die erste Zeile kann ich euch vorlesen. Diese Gipsteile wurden in Tel Deir Allah in Jordanien 1967 entdeckt. Diese Inschrift lautet: Die Sprüche Bileams, des Sohnes von Beor, des Mannes, der ein Seher war. Wenn das euch bekannt vorkommt, kann man in 4. Mose 24, 3 ähnliche Worte, nicht genau gleiche, aber ich habe sie mit dieser Inschrift verglichen und sie sind, sagen wir, zu 70% gleich. 24, Vers 3, 4. Mose 24, 3, er begann seinen Spruch und sprach: So spricht Bileam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Geschichten, die wir im Alten Testament, nicht einfach Legenden sind, nicht einfach Sagen, nicht die Erfindung der Fantasie von Menschen. Diese Menschen haben gelebt und die Bibel, hat, ich will nicht sagen Beweise, aber es gibt in der Archäologie doch Beweise, Querverweise, die uns sagen, wo die Menschen gelebt und was sie getan haben. Hier haben wir ein Beispiel von, eigentlich ist das der einzige Prophet, wovon wir wissen, dass er durch die Archäologie bewiesen wurde, aber ausgerechnet Bileam. Nun, wo wohnte Bileam? Wir vermuten ihn dort oben jenseits des Euphrat-Flusses, unweit von einer Stelle, die in der Geschichte eher gekannt ist, und das ist Karkemisch. Ägypten war die Weltmacht eine Zeit lang. Babel war noch keine Weltmacht. Aber Babel nahm zu an Kraft und sie stritten sich gegeneinander über viele Länder, aber auch über das Kanaanland. Und sie trafen sich dort oben in Karkemisch und Babel hat haushoch gewonnen. Ab dann zog Ägypten, also aus eurer Perspektive, wieder nach Hause und Babel wurde zur Weltmacht. Und kurz darauf dann wurde Jerusalem erobert und das Volk wurde nach Babylon verschleppt in drei verschiedenen Verschleppungen. Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Und ich gebe euch ein bisschen Hintergrund und dann werden wir aus der Schrift lesen. Balak, König Moabs auf der östlichen Seite des Toten Meeres hatte Angst. Er hatte schon gesehen, wie Og, König von Basan, und Sihon, König von Hisban oder Hisbon, wie sie erobert wurden, vernichtet wurden von Israel. Und er hatte Angst, dass das ihm auch passieren würde. Er verbündete sich mit Midian und sie gingen dann, also sie schickten eine Gesandtschaft an diesen Ort hier oben, ziemlich weit weg, noch weiter als Haran, wo Abraham Zwischenstopp gemacht hat, als er aus Ur der Chaldäer nach Kanaan zog. Und dort haben sie dem Propheten gesagt, komm her, fluche Israel. Und er überlegte sich vor dem Herrn und am Anfang sagte er, ich kann es nicht, aber er konnte es doch. Und das werden wir hoffentlich noch lesen. Also ging er, ähnlich wie Abraham damals aus Haran, ging jetzt Bileam, der Prophet, aus dem Norden hinunter auf die Ostseite des Jordanflusses nach Moab. Und er begegnete sich mit dem König am äußersten Grenze Moabs am Fluss Arnon, ein Zubringer in den Toten Meer. Hier sehen wir dann, wo dieser Fluss liegt, da wo das rote Pünktchen ist. Und damit ich mich dann mehr auf die Bibel und auf meine Notizen konzentrieren kann, zeige ich euch noch diese Landkarte, die vielleicht für manche schwer zu erkennen ist. Da seht ihr, also zuerst das Hafenmeer, das ist der See Genezareth, Galiläa. Hier oben, das ist Galiläa. Hier unten wäre Jerusalem und Israel oder Juda. Also ihr seht, der Prophet ist ein langer Weg hinunter in den Süden gegangen und ging an den Fluss und dann in dieser Geschichte arbeitet er sich nach Norden hervor. Und alle Städte, wo er gewesen sein wird, also wo er sein wird, wo er übernachtete, dann die drei Höhen, aus denen er geguckt hat, und dann auch Abel Sittim, das ist Sittim, das sind von Süden nach Norden hin. Und als er von einer Höhe schaute, das letzte Mal, Moment, das war Peor, okay, Baal Peor, da schaute er hinunter und anstatt nur ein Teil oder nur ein Viertel des Volkes zu sehen, hat er die ganze Ebene gesehen und hat das ganze gelagerte Volk geordnet gelagert vor seinen Augen gehabt. Und was hat er gesehen? Gut, die Farben waren bestimmt nicht so wie hier in diesem Kupferstich. Aber, und übrigens ist es aus dem 18. Jahrhundert, aber so in etwa hat es vielleicht aussehen können. Manche denken, dass es vielleicht sternförmig war, damit die Ecken auch gebraucht wurden, aber auf jeden Fall geordnet. Nicht irgendwie zusammengewürfelt, nicht, wahllos gelagert, sondern sehr, sehr geordnet. Auch wie sie hergezogen waren und wieder wegzogen, war sehr geordnet von Gott vorgegeben. Aber ich möchte jetzt, dass wir 4. Mose 22 aufschlagen. Und ich weiß, es ist ein Unding, aber ich versuche es trotzdem. Ich fange nicht dort an, wo es heißt, dass Balak ihn geschickt oder geholt hat, sondern fangen wir bei vielleicht Vers 20 an. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Er gibt ihm Erlaubnis, obwohl er erbost ist, wenn er das doch tut. Und was danach passiert, ist sein Weg dahin und er sieht den Engel des Herrn, der ihn eigentlich töten wollte, aber er wurde durch seine Eselin gerettet, denn die Eselin hatte bessere Augen als der Prophet und wich dem Engel aus. Aber Vers 37, Balak sprach zu Bileam, habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Für wahr kann ich dich etwa nicht ehren? Und Bileam antwortete dem Balak, siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen, kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott in den Mund legt, das will ich reden. So zog Bileam mit Balak und sie kamen nach Kirjat Huzot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon zu Bileam und den Fürsten, die bei ihm waren. Und es geschah am Morgen, da nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf zu den Höhen Baals, von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Dies ist Ausguck oder die erste Aussicht. Manchmal, wenn man entlang der Autobahn fährt, gibt es ab und zu mal einen Ort, wo man von der Straße runterkommen kann, wo man einen guten Blick hat. Und hier hatte auch Bileam eine gute Aussicht. Nun, ich möchte nur betonen, Bileam sagte manchmal das Richtige. Er sagte zum Beispiel in Kapitel 22, Vers 8, ich will antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. Gut, sagen wir. Vers 13, geht hin, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Gut. Er gehorcht dem Herrn. Vers 18. Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun, wenn es wirklich so wäre. Er sagt, ich bin nicht käuflich. Er war es aber doch. Dann war er unterwegs und der Engel ist ihm gegenüber gestanden und der Prophet sagt, ich habe gesündigt. Es ist gut, wenn ein Prophet erkennt, dass er gesündigt hat und offen zugibt. Hatte vielleicht keine große Wahl in diesem Fall. Aber also, wenn ein Engel vor dir mit gezücktem Schwert steht, dann willst du gleich einwilligen. Aber ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Aber der Engel sagt, mach ruhig, aber sehe zu, du machst und sagst nur das, was ich dir erlaube. Vers 38, sieh, ich bin jetzt zu dir gekommen, kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott in den Mund legt, das will ich reden. Und dann in Kapitel 23, 12, muss ich nicht darauf achten, nur das zu reden, was mir der Herr in den Mund gelegt hat? Und in den Versen 19 und 20, das ist jetzt Kapitel 23, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Der Prophet sagt, Gott möchte segnen, wie kann ich dann fluchen? Vers 26, habe ich nicht zu dir geredet und gesagt, alles, was der Herr sagen wird, das werde ich tun. Also nicht nur die Flüche, sondern auch die Segen. Alles, was der Herr mir zu sagen gibt, werde ich sagen. Und es gibt ein paar andere Stellen, aber ich lasse es dabei. Jetzt sind wir in Kapitel 23 und der König will, dass der Prophet das Volk Israel flucht. Wir lesen ab Vers 1, und Bileam sprach zu Balak, baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Stiere und 7 Widder bereit. Und Balak machte es so, wie es Bileam ihm sagte. Und Balak und Bileam opferten auf jedem Opfer einen Stier und einen Widder. Und Bileam sprach zu Balak: Tritt zu deinem Brandopfer, ich will dorthin gehen, vielleicht begegnet mir der Herr, und was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir verkünden. Und er ging hin auf eine kahle Höhe. Manchmal sieht man Bilder von Propheten, die oben auf einem Berg sitzen. Das ist das typische Bild eines Sehers oder eines Propheten. So was Ähnliches gab es hier. Und Gott begegnete dem Bileam, er aber sprach zu ihm: Die 7 Altäre habe ich errichtet und auf jeden einen Stier und einen Widder geopfert. Der Herr aber legte Bileam ein Wort in den Mund und sprach: Kehre um zu Balak, zu dem König, und so sollst du reden. Und er kehrte zu ihm zurück und sagte, und siehe, da stand er bei seinem Brandopfer, er und alle Fürsten der Moabiter. Da begann er seinen Spruch und sprach. Und jetzt hören wir das erste Orakel, das erste Wort Gottes im Munde des Propheten. Aus Aram, das ist aus dem Norden, hat mich Balak hergeführt, hierher herbeigeführt. Okay, ich war oben in Aram und Balak hat mich von dort her hergeholt. Der König der Moabiter, von den Bergen des Ostens, komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von hier oben, den Felsengipfeln, sehe ich ihn. Und von den Hügeln schaue ich ihn. Er meint Jakob oder Israel. Siehe, und jetzt sagt er, was ist. Ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden, nicht unter die Nationen gerechnet wird. Das ist ein Volk für sich. Es gibt sonst kein Volk wie dieses. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teils von Israel? Und dann sagt er, wenn ich sterbe, hoffe ich, dass ich wie sie sterbe. Wenn ich mein Ende erreiche, hoffe ich, dass mein Ende ihrem Ende gleich ist. Ich lese jetzt vor. Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten, und mein Ende soll dem ihren gleichen. Also, die sind dermaßen gesegnet. Ich hoffe, ich habe auch so ein seliges Ende. Aber es war nicht so. In Josua 13 oder 14 lesen wir davon, dass er dann später in dem Gebiet Reubens oder Rubens, hier östlich von dem Jordan, aufgefunden wurde und getötet wurde als Feind Israels. Weil er doch Ratschläge gab, die dem Volk ja zum Verhängnis waren. Da sprach König Balak zu Bileam, dem Propheten: Was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Er antwortete und sprach: Ich habe dir doch gesagt, ich muss das tun, was auch immer der Herr mir in den Mund legt. Balak spricht: Komm mit. Und sie gehen auf eine zweite Höhe, von wo aus du es sehen kannst, Vers 13. Nur seinen äußersten Teil sollst du sehen und sollst es nicht ganz sehen. Von da aus verfluche es mir. Und er nahm ihn mit sich zu dem Späherfeld auf die Höhe des Pisga. Am Mittwoch haben wir Pisga im Zusammenhang mit dem Lied erwähnt. Mose guckte von Mount, also Berg Nebo, Pisga, von der Höhe. Er schaute auf das gelobte oder verheißene Land. Dieser Prophet guckt auf das Volk der Verheißung von demselben Berg, von Pisgas Höhen. Und er baute 7 Altäre und opferte wie vorhin. Und er sprach zu Balak: Tritt hier zu deinem Brandopfer, ich gehe dorthin. Also ähnlich wie in dem ersten Fall. Und was auch immer Gott mir in den Mund legt, das werde ich sagen. Und als er wieder zu ihm kam, Vers 17, da stand er, der König, bei seinem Brandopfer samt den Fürsten der Moabiter. Und Balak sprach zu ihm, was hat der Herr gesagt? Da begann er mit seinem zweiten Orakel. Steh auf, Balak, und höre, leihe mir dein Ohr, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Meinst du, er wird seine Meinung ändern? Noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Der Prophet sagt, Gott gab mir einen Segen in den Mund. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Und dann sagt er, er schaut kein Unrecht in Jakob. Heißt das, dass das Volk perfekt war, vollkommen? Nein. Aber wisst ihr, wenn Gott die Sühnung wirkt bei Menschen, dann sieht er ihre Sünde nicht, sondern er sieht die Sühnung. Die Sühnung ist eine Abdeckung, ist eine Zudeckung, in diesem Fall der Sünde. Und der Prophet sagte, Gott sieht kein Unheil in Israel, kein Unrecht in Jakob. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Noch hatten sie keinen König. Noch 300 Jahre mindestens würde es die Richterzeit geben. Dann erst würde es König Saul geben und danach David und Salomo und so weiter. Welcher König wird in ihrer Mitte zugejubelt oder welchem? Das ist Gott, Jahwe, der Herr in ihrer Mitte. Und von seinem Ausguck, von seiner Höhe dort, kann er zwar nur einen Teil des Volkes sehen. Vielleicht erkennt er doch die Rauchsäule. Ich gehe davon aus, es war Tag, die Nacht war vorbei. Also hat er keine Feuersäule gesehen, aber er sah den steigenden Rauch. Und er sagt, Gott ist in der Mitte, Gott ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie, okay, jetzt sehen wir die Souveränität Gottes in der Vergangenheit. Gott hat sie aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft dann keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Wir sind dem 21. Dezember nahe. Da gibt es unter dem persischen Volk einen Feiertag am 21. Und an diesem Tag, sagen sie ganz offen, wird Wahrsagerei geübt. Sie versuchen, die Zukunft zu deuten an diesem persischen Feiertag. Und hier haben wir einen Prophet, der eigentlich geübt war in der Wahrsagerei, und er sagt, das klappt hier nicht. Keine Wahrsagerei funktioniert gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel, was hat Gott Großes getan? Schau mal, was Gott hier Großes getan hat. Vers 23. Siehe, welch ein Volk! Wie eine Löwin wird es aufstehen und wie ein Löwe sich erheben. Also jetzt lagert das Volk, ist in Ruhe. Stell dir aber vor, was passieren würde, wenn das Volk sich einmal erheben würde, sagt er im übertragenen Sinn in Vers 24. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Da raste der König wieder aus und sagte, ach Mann, ich wollte einen Fluch, du gibst nur Segen, also wenn du nicht fluchen kannst, dann sag gar nichts, also bloß kein Segen. Und das ist die Stelle, wo der Prophet sagte, hey, ich habe dir gesagt, ich muss ja alles sagen, was Gott mir in den Mund legt. Und wenn es keinen Fluch gibt, aber nur Segen, dann sage ich den Segen. Okay, sagt Balak, Vers 27, zu Bileam, komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht wird es in Gottes Augen recht sein, dass du sie mir dort verfluchst. Nun, die Könige der Gegend glaubten auch daran, dass die Götter ortsgebunden waren. Und er hoffte, wenn es hier nicht klappt, klappt es woanders. Wenn es nicht auf dem Berg klappt, dann klappt es in dem Tal, hat man auch gedacht. Aber hier waren es alle Höhen. Balak nahm Bileam auf den Gipfel des Peor, der auf die Wüste herunterschaut. Und dieses Mal gibt es zwei Unterschiede mindestens. Kapitel 24, Vers 1 sagt uns, dieses Mal versucht der Prophet es nicht mit Wahrsagerei. Zweitens, dieses Mal sieht er das gesamte Volk geordnet, friedlich, stark dort im Moab-Flur gelagert. Bileam sprach zu Balak, bau mir hier 7 Altäre. Balak tat, was Bileam sagte. Er opferte, als nun Bileam sah, Kapitel 24, Vers 1, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie zuvor auf Wahrsagung aus. Seht ihr, das hat er gemacht. Er war kein guter Prophet in dem Sinne. Gott hat ihn doch gebraucht. Und wisst ihr, ich möchte dann kurz anhalten und sagen, mir ist es auch heute Morgen, auch unterwegs hierher, eingefallen, dass ausgerechnet die Dinge, die die Bibelkritiker angreifen, Schlüsselevents sind in dem Geschehen der Gerechten. Ich kann noch weiter zurückgehen. Noah und die Arche. Gott rettete eine Familie, aber die Skeptiker stellen das in Frage. Gott wollte verhindern, dass es der Menschheit mit allem Bösen gelingt. Also was hat er gemacht? Hat die Sprachen verwirrt. Das wird ja auch in Frage gestellt, obwohl wir viel Beweis dafür haben. Das muss ja irgendwann vorgekommen sein. Zum Beispiel die Überquerung des Roten Meeres. Gott rettete sein Volk aus Ägypten. Sie waren bedroht von Pharao und seiner Armee. Und was tut Gott? Gott spaltet das Wasser. Solange wie sein Volk rübergekommen war, und dann hat er gedacht, das muss ich nicht weitermachen. Und Pharao und seine Armee ist ertrunken. Aber die Leute stellen das in Frage. Kann nicht sein. Und immer wenn es um Heil geht, nun haben wir wieder ein sprechendes Tier. Wir hatten die Schlange im Garten. Aber jetzt haben wir die Eselin. Und ich gebe zu, ein Weltmensch sieht das und er sagt, na habt ihr denn nicht alle? Hallo? Also wer glaubt an so etwas? Ihr sagt es, ohne eine Miene zu zucken, also zuckt nicht mit einem Haar oder was auch immer man auf Deutsch sagt. Du willst mir wirklich sagen, du glaubst, dass ein Tier gesprochen hat? Aber wisst ihr, es geht ja um mehr als nur einen Propheten. Es geht um das ganze Volk. Das, was Gott unternimmt, um sein Volk am Leben zu halten und zur Errettung zu bringen, ist sagenhaft. Also sagenhaft, aber es ist keine Sage. Es ist die Wahrheit. Auch in Susa, als ein böser Haman das Volk ausrotten wollte, hat Gott einen Mordechai und eine Esther, Hadassa, gebraucht, um das Volk zu erretten, und er kehrte alles um, sodass die Feinde gestorben sind. Also Gott bewegt, setzt die Erde und den Himmel in Bewegung für sein Volk. Übrigens, das hat er auch für dich gemacht, um dich zu heilen. Gott schickte seinen Sohn auf die Erde, um Mensch zu werden, als sündloses Opfer am Kreuz zu sterben, damit du nicht ins Verderben musst. Und was greift man an? Ja gut, Ich meine die Existenz Jesu, aber das ist töricht. Selbst die Feinde in der Geschichte geben zu, dass es ihn gab. Also, dass es ihn gegeben hat, dass er am Kreuz gekreuzigt wurde und begraben wurde, das steht alles außer Frage. Nun ist die Frage, ob er lebendig aus dem Grab hervorgegangen ist. Und in der Geschichte steht, und seine Nachfolger glaubten und so weiter. Aber was wird angegriffen? Die Geschichte des Heils, deines Heils, meines Heils. Nun muss ich mich in die Schrift zurückfinden. Kann man mir sagen, wie weit wir gekommen sind? Vers 3 nur, okay. Also, er schaut hinaus auf das ganze Lager und er sagt, wie schön sind deine Zelte, Jakob, Vers 5, die Wohnung Israel. Wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Er beschreibt sie nur. Er ist so angetan, so überwältigt von der Ordnung und von der Kraft und von dem Wirken Gottes. Er weiß, Gott hat das gemacht. Was hat Gott Großes gemacht? Er beschreibt, wie zahlreich Israel werden wird. Sein König wird höher sein als Agag. Agag war eigentlich zur Zeit Sauls, also kann ich nicht denken, dass es derselbe war. Aber vielleicht. Und sein Reich wird erhöht sein. Gott hat ihn aus Ägypten geführt. Souveränität in der Vergangenheit, Souveränität in der Gegenwart. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen. Hier sehen wir die Souveränität Gottes in der Zukunft. In prophetischen Worten. Er wird die Nationen, die Heiden, seine Widersacher fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken. Er kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Also niemand. Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Na gut, der König flippt aus. Das ist zu erwarten, Vers 10. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam, und er schlug die Hände zusammen, und Balak sprach zu Bileam, ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie nun schon dreimal gesegnet. Und nun, Prophet, flieht an deinen Ort, hier, weg hier, bevor ich dich umbringe. Und der Prophet auf einmal fühlt sich stark. Bileam aber antwortete, Vers 12, habe ich nicht zu deinen Boten gesagt, ich muss dies und das? Vers 14, und nun siehe, da ich zu meinem Volk ziehe, so komm, ich will dir sagen, was dieses Volk deinem Volk in den letzten Tagen tun wird. Er sagt, ich gehe zu meinem Volk, aber bevor ich zu meinem Volk gehe, will ich sagen, was dieses Volk deinem Volk tun wird. Und dann ab Vers 15 haben wir eine ganze Reihe von prophetischen Aussagen. Er begann seinen Spruch und sprach, so spricht Bileam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. Sie waren es vorher nicht, aber jetzt sind sie es. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt. Er fällt auf sein Gesicht, aber seine Augen sind enthüllt. Ich sehe ihn. Kapitel 24, Vers 17. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Dies ist eine Prophetie für eine weit zukünftige Zeit. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Das ist poetisch. Also zweimal wird dasselbe gesagt oder ähnlich. Ein Stern aus Jakob, ein Zepter aus Israel, beide treten auf oder hervor, erheben sich. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths in diesem Sinn Sittim, die Stadt, die ich vorhin erwähnt habe, Abel Sittim. Er wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Und dann spricht er von Edom und Amalek und von den Kenitern und so weiter. Und es hat mich ein bisschen verärgert, als ich auch unterwegs nach Frankfurt gestern war und ich hörte Prediger, die immer diese Verse unerklärt lassen. Und ich werde heute dasselbe machen. Leider. Aber es ist einfach zu viel. Hier haben wir wieder ein Bild. Das ist eine Schriftrolle aus den Qumran-Höhlen. Wir nennen das die Schriftrollen vom Toten Meer. Das ist jetzt nicht die Schriftrolle Jesajas. Das ist auch nicht eine Schriftrolle der Bibel direkt. Das ist nicht 4. Mose. Aber diese Sternprophetie kommt in dieser Schriftrolle vor, die auf 125 vor Christus zurückzudatieren ist. Was ist an dieser Schriftrolle so wichtig? Bezug wird genommen auf die Prophetie von Bileam und sie führen das nicht zurück auf König David oder irgendeinen König in der Vergangenheit. Sie haben immer noch die Erwartung, und das sind Juden, die haben immer noch die Erwartung, der Messias kommt noch. Diese Prophezeiung steht noch aus. Aber bei den Prophetien ist es so, dass sie sich manchmal teilweise erfüllen und erst später ganz erfüllen. Und in dieser Situation haben wir, ein Stern geht hervor aus, ich muss noch einmal schauen, ein Stern tritt hervor aus Jakob, ein Stern. Zuerst haben wir die Entstehung oder das Hervortreten. Dieser Stern, dieser Zepter muss zuerst in Existenz kommen. Das hat es vorher nicht gegeben. Was aber danach mit dem Zepter gemacht wird, das steht noch aus. Also wenn man diese Prophetie betrachtet und sagt, als Jude zum Beispiel, das kann aber nicht Jesus Christus sein, denn er hat die Schläfe Moabs nicht zerschmettert und so weiter. Das stimmt. Das hat er nicht. Aber hast du jemand, ein Stern, der aus Juda, aus Jakob und aus Israel hervorgegangen ist? Und was ist dann überhaupt ein Stern? Gut, Sterne kommen sehr oft in der Bibel vor, wie wir erwarten würden. Es gibt eine Sonne, es gibt einen Mond, aber es gibt viele Sterne. Aber hier ist die Rede von einem Stern. Die Sterne in dem Buch Hiob waren die Engel, die sangen, als die Welt entstand. Aber dieser Stern ist ein einziger Stern. Und in Amos heißt es von den Gottheiten, dass das Sterne sind. Ein Stern kommt sehr oft vor in der Archäologie, auch in Israel, als ein Symbol für eine Gottheit. Das sieht man in vielen Reliefen und die Stellen und Säulen und so weiter. Aber schon in dem 7. Jahrhundert vor Christus fing es an in Israel, spätestens dann, Sterne zu geben als Symbol für Gott. Das war dann später auch auf ihren Münzen und in ihren Synagogen. Das wurde übernommen von den frühen christlichen Kirchen oder Gemeinden als Symbol für Gott oder für die Christen, für Jesus. Das heißt, wenn ein Stern ein Symbol ist für Gott und ein Zepter ist ein Symbol für einen König und dies ist hebräische Poesie, der Stern und der Zepter sind ein Wesen, eine Person. Und das ist der Gott, der ein König ist. Und er wird Israelit. Wie kann das sein, dass Gott Mensch wird? Dass Gott, der König, der regieren wird, ein Nachkomme Jakobs beziehungsweise Israel, so das waren die beiden Namen, Jakob, Israel, okay, gleichbedeutend. Seht ihr, das ist wirklich der Star. Das ist der Stern von Weihnachten. Wir denken an die Zimtsternen, an die Poinsettie, also diese roten aus Mexiko, die schönen Pflanzen. Ja, wir denken an die Herrnhutersternen, die sind auch schön. Ja, was gibt es noch? Also Baumornamente aus Messing und so weiter. Also ganz, ganz schön. Wir haben auch viele. Oder vielleicht denkt man dann an den Stern, der in Matthäus 2 vorkommt. Ja, also dann zum Schluss der Botschaft machen wir schon ein bisschen Gedanken dazu. Du hast Menschen im fernen Babel. Das sind Sterndeuter. Ähnlich wie ja, es in allen Kulturen diese gegeben hat. Die Könige wollten immer wissen, was geschehen wird, damit sie einen Vorteil haben über die anderen. Und diese Männer waren die Weisen, die Gelehrten, die lesen konnten und die auch in den Himmel geschaut haben und versucht haben, die Zeiten zu verstehen. Und drei, haben wir gesagt drei? Eigentlich heißt es nicht, dass es drei sind, aber Weisen aus dem Morgenland, aber sie brachten drei Geschenke. Deshalb vermuten wir, dass es drei waren. Aber okay, weise Menschen aus dem Morgenland kommen vermutlich auf der Königsstraße. In diesem Land gibt es das Mittelmeer, also hier, da seht ihr das Mittelmeer. Da seht ihr, dass vieles so senkrecht läuft. Du hast an der Küste eine Handelsstraße. Du hast, in Thüringen gibt es den Weg, den man fährt. Rennsteig, genau. Es gibt sowas wie der Rennsteig auf den Höhen, also Wasserscheide. Und da gibt es eine. Und dann auf der östlichen Seite gibt es auch eine, die nach Samarien führt und eine noch weiter weg. Und die führt nach Babylon und nach Osten. Zuerst nach Norden, weil das Wüste ist. Also geht man eine längere Strecke und dann erst nach Südosten in die Heimat zurück, wie ihr hier seht. Die Königsstraße ging dann von Norden nach Süden und weiter. Aber wollte man nach Jerusalem, dann hat man bei Hamot oder sowas, biegt man dann rechts ein und fährt nach Westen rüber. An Berg Peor links und Sittim, diese Stadt, wo die Moabiter gelagert und lebten, vorbei, direkt an der Stelle vorbei, wo Bileam gesagt hat, ich sehe ihn jetzt nicht, aber ein Stern. Er sprach von dem Stern. Und die Weisen im Morgenland haben einen Stern gesehen. Nun, da waren viele Judäer noch, die nicht in ihr Land zurückgekehrt waren. Und sie hatten ihre Schriften. Sie hatten Jeremia zum Beispiel und die anderen Propheten alle. Sie hatten vermutlich 4. Mose, hatten auch Kapitel 24 gelesen von dem Stern. Sie hatten Daniel und konnten Daniel 9, Vers 25 lesen, dass es 70 Wochen, Jahreswochen geben würde. Sie konnten ausrechnen, bald in unserer Zeit, in unserem Leben, könnte es einen König in Israel geben. Auf einmal schauen sie in den Himmel und was sehen sie? Ein Quasar. Sie sehen irgendeine Erscheinung, die sie nie vorher gesehen hatten. Und dann denken sie, oh, ein wichtiger König ist geboren. Jetzt ist es Zeit. Wir nehmen Geschenke mit und wir gehen diesem König entgegen. Und sie machen sich auf den Weg. Aber sie sehen den Stern nicht mehr. Der ist verschwunden, soweit ich die Schrift richtig verstehe. Aber sie gehen nach Jerusalem. Und natürlich vermuten sie ihn in Jerusalem, in der Königsstadt. Sie gehen da rein, Herodes, oh nein, ein König, ein Rival. Und die Männer, die Gelehrten sagen, ach, aber wir wissen, Micha 5, Vers 1, also Bethlehem. Aber sie gehen selbst nicht hin. Aber die Weisen, sie sagen, hurra, wir gehen nach Bethlehem. Und Herodes sagt, schönen Gruß und sag mir, wie das geht, okay? Und sie sind unterwegs und auf dieser Strecke, ich denke 6 Meilen, so 8. Und sie sehen den Stern und sie freuen sich. Sie sehen endlich den Stern, den sie in dem Morgenland gesehen hatten. Und irgendwie schafft es Gott, er schafft alles. Also er schafft es, dass die Männer diesem Stern folgen können. Und der Stern kam, bis er oben drüber über die Stätte war, wo das Kind war. Und sie gehen ins Haus, nicht in die Hütte. Ein paar Wochen waren vorbei, seit seiner Geburt. Sie gehen in das Haus, Josef ist bei der Arbeit offensichtlich. Und sie sehen Maria, die Mutter, und das Kind. Und wen beten sie an? Vor dem Kind. Also sie beten das Kind an, nicht Maria. Und sie geben ihm die Geschenke, nicht ihr. Es kam den Eltern schon zugute, als sie nach Ägypten geflohen waren, kurz darauf. Aber sie schenkten ihm, denn er war der verheißene König. Er war der Star. Er war der Stern, der verheißene Stern. Und er ging aus Jakob und er ging aus Israel hervor. Und wisst ihr was? Das Traurige ist, Bileam, ein Prophet kann standhaft wirken und es doch nicht sein. Ein böser Prophet kann den Herrn seinen Gott nennen und ihm seinen Gehorsam doch verweigern. Ein böser Prophet kann unbestechlich reden und es doch nicht sein, denn Kapitel 25 erklärt das. Ein böser Prophet kann treu reden und untreu handeln. Ein böser Prophet kann sich ein seliges Ende wünschen und es verpassen. Und ein gläubiger Christ kann sich mehr über Ersatzsterne und Himmelskörper freuen, als über den wahren Stern Jesus. Und wenn das ein Christ kann, wie viel mehr einer, der noch kein Christ ist. Also rede ich zu euch jetzt und ich mache das jetzt zu. Sterne sind wunderbar und wir freuen uns. Und ich freue mich über die Zimtsterne und die Pflanzen und die Herrnhütersterne und so weiter. Aber der echte Stern ist Jesus. Er ist das Licht, von dem wir vorher gehört haben in der Einleitung von Thomas. Hast du sein Licht? Er sagte, ich bin der helle und Morgenstern. Also Jesus ist der Stern. Jesus möchte in dein Herz hineinleiten, erleuchten. Jesus möchte dein Leitstern sein. Er möchte, dass du dich nach ihm orientierst. Jesus möchte, dass du dich an ihm erfreust. Alles andere könnten, anstatt Mittel zum Zweck, könnten sie ein Ersatz sein. Sie könnten Ersatzgötter sein. Lass sie dein Herz erfreuen, weil sie dich an den wahren Stern erinnern. Dieses Jahr zu Weihnachten. Okay, ich weiß, das war sehr viel Information. Ich wusste es, ich habe gedacht, oh Mann, wie sollen wir das fertig kriegen? Aber hoffentlich habt ihr ein bisschen gelernt heute. Es ist klarer. Und wenn ihr jetzt die Geschichte im Neuen und im Alten Testament lest, dass es mehr Sinn macht. Aber es geht ja um mehr als nur Information. Es geht ja um dich und deine Seele. Der Prophet ging in die Halle. Wird es bei dir anders sein? Dann musst du doch anders wirken als er. Er ging zu seinem Volk zurück, zu seinem alten Beruf. Aber du kannst dich mit Israel identifizieren, zumindest mit Israels König. Das hat Rahab gemacht in Jericho. Du kannst es auch. Also werde ein Gläubiger an den Stern. An den König, der auch Gott ist. Das ist Jesus. Gott und Mensch vereint. Amen.